Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, dein Podcast für mehr Work-Mom-Life-Balance. Heute zu Gast ist die Gründerin eines Startups, das sich die Work-Life-Combination zum Ziel gesetzt hat. Schon nach dem Abitur hatte mein Gast das Gefühl und den Drang, für mehr Gerechtigkeit in der Welt zu sorgen und ist fürs Studium nach Südafrika umgezogen. Anschließend führte sie ihr Weg dann weiter nach London ins Recruitment. Danach kamen Positionen in Deutschland in großen Organisationen im strategischen Recruitment und der Organisationsentwicklung, wo sie unter anderem ein Gender-Mandat hatte. Nach einigen Jahren kam dann ihr Traumjob bei den Vereinten Nationen und sie zog dafür nach Dänemark. Durch die Geburt ihrer Tochter änderte sich allerdings alles. Eine harte Entscheidung folgte und auch etwas später die Idee ihres Startups Sandburg. Was es mit diesem tollen Konzept auf sich hat und warum sie sich für ihre Tochter und gegen ihren Traumjob entschieden hat, wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Mom at Work Podcast, Julia Pedersen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, hallo, liebe Julia. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Wir haben auch den Termin relativ spontan ausgemacht. Ich bin auf dein tolles Konzept gestoßen. Ich spoilere jetzt gerade ein bisschen. Bin auf dein tolles Konzept letztes Wochenende erst gestoßen und wir haben dann telefoniert und haben diesen Termin ausgemacht, weil ich das so spannend finde. Und da werden wir auch im Laufe des Interviews natürlich noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte gerne damit starten. Du bist ja selber Mama einer kleinen Tochter, bist Unternehmerin. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie war denn so dein beruflicher Weg? Wie bist du gestartet in deinem Job? Was hast du denn gemacht?
Ja, gerne. Also ich bin so ein bisschen rumgekommen. Ich bin nach dem Abi in Bonn nach Südafrika gegangen und war da die nächsten 6 Jahre, habe dort auch studiert. Ich bin also tatsächlich von Haus aus erstmal Historikerin. Ich habe an der Südafrikanischen Uni Geschichte studiert. Mit sehr viel Spaß auch. Ich hatte ganz großartige Professoren und Menschen um mich herum, die, glaube ich, deutlich intelligenter waren als ich und mich so ein bisschen gechallenged haben immer. Und war damals schon in meinem Studium war das Thema Gender auch ein ganz großes Thema, was ja dann später sich immer wieder hervorgetan hat in meiner Karriere sozusagen. Genau, und von da bin ich dann nach London. Da hat mein berufliches Leben sozusagen angefangen. Ich war dort länger im Recruitment und bin dann über diese Recruitment-Stelle in London irgendwann in Deutschland in so HR-Organisationsentwicklungs-, also strategische HR-Funktionen und Organisationsentwicklungen gerutscht. Und da habe ich dann die letzten, ja, ich würde sagen 6 Jahre oder so, dann auch ein Gender-Mandat gehabt. Also mit anderen Worten, es ging dann um so, vor allem in den letzten 6, 7, 8 Jahren ging es dann um so Sachen wie bekommen wir die richtigen Leute, wie halten wir die richtigen Leute und wie schafft man das auch, dass man vielleicht zum Beispiel nicht nur Männer in Führungspositionen hat. Und da war dann beruflich schon immer das Thema, dass wir leider sehr häufig Schlüsseltalente verloren haben, weil sie Kinder bekommen haben. Mhm. Vor allem das erste Kind ist da immer so ein Wendepunkt, glaube ich. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe nur eins. Aber genau, und da fiel halt dann eben auf, dass man vor allem diese Schlüsseltalente dann verliert, wenn sie auch noch dazu Frauen sind. Mhm. Und dadurch war das für mich ein berufliches Problem erstmal. Es wurde dann zu einem persönlichen Betroffenheit-Problem, als ich meine Tochter bekam. Mhm. Damals war es erstmal ein berufliches Problem. Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich finde das gerade total spannend. Ich würd auch so gerne noch mehr darüber erfahren, wie du drauf kamst, nach Südafrika zum Studieren zu kommen. Alleine das finde ich schon gerade total spannend, dass du da gleich sofort nach dem Abi so
den Drang hattest, da nach Südafrika zu gehen oder auch die Welt zu entdecken, ne, ein Stück weit. Wie kam es dazu?
Ja, also ich hatte tatsächlich, ist das sogar auch ein bisschen verbunden fast mit dem Sandburg-Thema. Ich hatte mit 14 in meinem naiven jugendlichen Wahnsinn beschlossen, die Welt zu retten, weil es ja so viel schrecklich viel Ungerechtigkeit gibt und viele Dinge, die also damals, die ich damals tatsächlich noch sehr naiv betrachtet habe, aber dadurch war der Wunsch entstanden, eines Tages in den globalen Süden zu gehen und da zu sehen, was passiert da eigentlich, wie könnte man das eigentlich angehen, dass wir alle in einer etwas gerechteren Welt leben. Und dadurch war der Wunsch entstanden, in den globalen Süden zu gehen und da zu tun, was ich eben tun konnte in dem Alter. Ne? Ich war damals 19 und nicht ausgebildet für irgendwas. Da kann man natürlich nicht so wahnsinnig viel tun, aber ich hatte viele Einblicke und viele Perspektivenwechsel, die mir viel gebracht haben für den Rest meines Lebens. Ja.
Okay, ja, super spannend. Und dann bist du nach London gegangen, bist da so in das Thema Recruitment reingekommen und hast ja dann gerade erzählt, auch das Thema Gender, dass das eine große Rolle gespielt hat. Und das finde ich auch super spannend. Kannst du uns dann noch ein paar Hintergründe erzählen, was da so deine Arbeit war? Also um was ging es da genau? Weil ich finde das genau das Thema, was auch mich gerade bewegt und was, glaube ich, auch viele Frauen gerade bewegt. Wir hatten jetzt gerade den Weltfrauentag und was ich da so an Beiträgen gesehen und gelesen habe, es geht eigentlich immer wieder um dieses Thema, wie kriegen wir diese Gleichberechtigung, wie kriegen wir diese Gleichstellung hin und wie passiert das genau nicht, dass wenn eine Frau ein Kind bekommt, dass sie dann dem Arbeitsmarkt verloren geht, dass dieses ganze Potenzial verloren geht. Das finde ich super spannend und da hast du dich offensichtlich näher damit beschäftigt auch, ja.
Ja, also ich, wie gesagt, schon seit meinem Studium spielt das Thema dieser strukturellen Ungerechtigkeiten eine Rolle. Ne? Dazu gehören auch so Themen wie Rassismus, die strukturell aufgestellt sind. Dazu gehören eben so Themen wie Gender-Ungerechtigkeiten, die auch häufig ja auch über das binäre Mann-Frau hinausgehen können noch. Aber letztendlich, wenn wir von dem noch sehr binären Thema Mann und Frau im Beruf reden, dann ist die Problematik und der Grund auch, warum diese Schlüsseltalente eben wegfallen und häufig weiblich sind, ist nach wie vor das viel besprochene, aber nicht geänderte Gender Pay Gap. Also solange wir nicht das Gleiche verdienen für gleiche Arbeit, werden Familien von Männern und also wo es die unterschiedlich geschlechtliche Eltern haben, werden sich immer dafür entscheiden, dass der Mann weiter arbeiten geht, weil er in fast allen Fällen mehr verdient. Und das ja dann für die Familie heißt, wir haben insgesamt mehr Geld. Glücklich wird damit keiner. Also weder die Frauen, die vielleicht ihren Job gerne machen und da vielleicht auch nicht aufs Abstellgleis geschoben werden wollen, weil sie jetzt Teilzeit machen müssen. Auch da ist ein Sinneswandel notwendig, weil man kann durchaus auch im Tandem führen, man kann durchaus auch im Tandem Fachaufgaben erledigen und dann eben nicht auf so eine, ich sage das jetzt mal so salopp, auf so eine Kaffeekochschiene abgeschoben werden.
Ja, genau. Ja.
Für Männer ist das hochgradig unbefriedigend, weil eben viele Männer sich auch nicht in dieser Rolle sehen, in der vielleicht unsere Väter und deren Väter sich noch gesehen haben, in dieser Alleinversorgerrolle, sondern viele Männer mögen eben ihre Kinder gerne und wollen auch gerne Zeit mit denen verbringen und wollen involviert sein in deren Leben. Und das wird häufig noch komisch kommentiert, so höre ich von vielen Männern. Und es wird auch häufig, es ist einfach unbefriedigend. Ne? Viele junge Männer, mit denen ich spreche, also deutlich jüngere als ich noch, ich bin jetzt 40, die sagen mir, ich möchte nicht nach Hause kommen und dann schlafen meine Kinder schon. Ich möchte dabei sein, ich möchte das mitkriegen, wenn mein Kind die ersten Schritte macht und was die ersten Worte sind und so weiter.
Ja, das ist ganz spannend, dass du das gerade sagst, weil ich habe die Woche auch ein Podcast-Interview mit einer Expertin aufgenommen. Die hat ein Buch geschrieben zum Thema Arbeitszeitmodelle, flexiblere Arbeitszeitmodelle und führen in Teilzeit. Die ist dann eine der Pionierinnen, würde ich mal sagen, in Deutschland. Die beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem Thema und die hat vor 4 Jahren ein Unternehmen gegründet, also eine Unternehmensberatung, die eben Unternehmen berät, genau zu diesem Thema. Wie schaffe ich es, flexiblere Teilzeitmodelle oder Teilzeitmodelle und auch in Führung einzuführen im Unternehmen? Und die hat mir auch erzählt, dass in den letzten 4 Jahren sich da wahnsinnig viel getan hat. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was jetzt am Kommen ist, wo so ein Umdenken stattfindet. Aber wir sind wahrscheinlich noch nicht so richtig angekommen, wo wir hin müssen eigentlich. Ne?
Nee, wir sind leider noch ziemlich weit weg. Also jetzt am, wann war es, gestern oder Mittwoch war ja auch der Equal Pay Day.
Mhm, genau, ja. Ja, gestern.
Mhm. Und wir sind in Deutschland immer noch 18% auseinander. Und dann kann man an der Stelle immer dieses lustige Bullshit-Bingo spielen, von wegen, ja, das liegt daran, dass viele Frauen in Teilzeit sind oder in weniger gut bezahlten Jobs. Ja, aber warum sind die in Teilzeit? Und warum sind die in den weniger gut bezahlten Jobs? Also das ist nicht der Grund, sondern das ist das Ergebnis davon.
Ja, genau. Ja.
Deswegen, da müssen wir in jedem Fall ansetzen.
Ja, sehr spannend. Gut, und du hast erzählt, du hattest also mit diesem Thema schon beruflich sehr viel zu tun und hast dann 2016, glaube ich, deine Tochter bekommen, ja? Und jetzt dadurch, dass du natürlich von der Seite kommst, also von Arbeitgeber-Recruitment-Seite, die sich auch mit diesem Thema schon beschäftigt hat, wie war das für dich? Hast du dir da im Vorfeld Gedanken gemacht? Hast du gewusst, was kommt da auf mich zu? Wahrscheinlich hast du es sehr viel besser gewusst als manch andere. Wie war das denn für dich? Was hast du dir da für Gedanken gemacht?
Ja, man sollte meinen, dass ich das irgendwie besser gewusst hätte. Leider nicht, muss ich sagen. Also was man vielleicht dazu wissen muss, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt eben nicht für einen deutschen Arbeitgeber und auch nicht in Deutschland gearbeitet habe und nur 3 Monate Elternzeit hatte, wie das bei Organisationen üblich ist.
Okay.
Ich habe tatsächlich, während ich schwanger war, gedacht, naja, andere Leute geben ihre Kinder auch nach 3 Monaten ab, weil das gibt es ja nun auch anderswo, zum Beispiel in der US oder auch in Frankreich hat man nur 3 Monate Elternzeit. Das kann ja alles nicht so problematisch sein. Ich war der Überzeugung, dass ich das völlig problemlos hinkriege, dass mir das gar nichts ausmacht. Und das war leider nicht so. Ich fand das unglaublich schwierig, meine Tochter abzugeben. Und ich habe sie nur übrigens an meinen Mann, ihren Vater, abgegeben. Noch nicht mal an fremde Menschen, die ich nicht kannte und denen ich nicht vertraute, sondern an jemanden, dem ich blind vertraute, von dem ich wusste, dass er das Beste im also für unser Kind will. Und bin dann trotzdem halt eben jeden Tag heulend zur Arbeit gefahren, weil sie einfach so an mich geklammert hat und ich sie immer so, ich musste sie wirklich mit Gewalt mehr oder weniger von mir wegreißen. Und das war eine ganz schwierige Zeit für mich und es war auch eine Zeit, die mich hat reflektieren lassen, was das für diese Schlüsseltalente, die für mich ja einfach nur Schlüsseltalente waren, also natürlich waren das für mich auch Menschen, aber für mich war halt die Schwierigkeit, wir verlieren dieses Wissen, warum verlieren wir dieses Wissen und was geht in denen vor? Und das war das erste Mal, dass ich diesen Perspektivenwechsel mit voller Wucht erlebt habe und festgestellt habe, okay, daran liegt's, weil das wirklich emotional schwierig ist, das auch wirklich logistisch schwierig ist, das alles unter einen Hut zu bringen. Daher kam dann eben halt auch diese Sandburg-Idee.
Okay, ja, da kommen wir gleich noch drauf. Klar, du hast es halt aus einer, sag ich mal, aus einer Expertenrolle rausgesehen, ne? Und plötzlich hast du die andere Seite kennengelernt und die kanntest du natürlich vorher nicht. Die kennt man erst, wenn man Mutter wird. Und ich glaube, jede Mama, die zuhört, kann das sehr gut nachvollziehen, dass es nicht so einfach ist, sein Kind mal mit 3 Monaten einfach schnell abzugeben. Und wenn es nur an den Papa ist, kann, glaube ich, jede Mama sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Naja, genau. Und wie ging es denn dann für dich weiter? Du hattest dann eben diese Situation, dass es dir nicht gut ging damit, dein Kind wieder abzugeben. Wie ging es dann weiter für dich?
Ja, ich habe dann und zwar sehr, sehr, sehr schweren Herzens, weil ich war tatsächlich in meinem Traumjob beschäftigt. Das war worauf ich hingearbeitet hatte, seit ich Ja, seit ich angefangen hatte zu studieren, seit ich 21 war oder so, habe ich auf diese Stelle bei den Vereinten Nationen hingearbeitet und das hatte einfach den Höhepunkt meiner Karriere sozusagen erreicht, so habe ich es mal formuliert. Deswegen war es keine leichte Entscheidung zu sagen, ich kündige, um noch Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Das war aber die Entscheidung, die ich getroffen habe zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, keine, die mir leicht fiel. Eine, von der ich immer Angst hatte, dass ich sie bereuen würde eines Tages. Genau, und wir waren damals in Dänemark, wir sind dann nach Deutschland gekommen. Ne, dann muss das jetzt so sein, dass wir halt nur ein Einkommen haben für den Moment, damit ich mit meiner Tochter sein kann.
Okay, wow, das ist auch eine große Entscheidung. Und genau das ist ja dann auch mit dir passiert, ne? Dein Arbeitgeber, dein damaliger, hat ein Talent verloren, weil Mama geworden, ne? Genau das ist ja dann mit dir quasi auch passiert, ne?
Genau.
Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass es heutzutage immer noch so ist, dass man sich oftmals als Mama einfach entscheiden muss.
Ja.
Will ich das oder will ich das, ne?
Ja. Ja, und ich denke, möglicherweise als Vater auch nur auf eine andere Art und Weise, ne? Also da entscheidet man sich, glaube ich, mehr dafür oder dagegen, wie welcher Kommunikation man begegnen möchte und kann, ne? Also wofür man die Stärke hat und wofür nicht. Genau. Ja, so war das.
Okay, genau. Und aber aus dem heraus, dass das ja was mit dir gemacht hat wahrscheinlich, dass du diese Entscheidung getroffen hast, hast du eine ganz tolle Idee entwickelt, wie ich finde, und warum ich auch auf dich aufmerksam geworden bin. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deine Idee und dein Unternehmen, was du gegründet hast.
Ja, ich möchte an dieser Stelle, glaube ich, auch mal namentlich die Freundin benennen, die die Idee eigentlich hatte. Die erwähne ich immer nur als die Freundin. Die Idee kam ganz ursprünglich von einer engen Freundin von mir namens Rita van Stegen, die heute eine Großtagespflege leitet. Damals auch noch nicht. Damals hatten wir beide gerade kleine Kinder, die relativ gleich alt sind und haben uns viele Gedanken darüber gemacht, warum wir bestimmte Entscheidungen so oder so treffen müssen, nachdem wir Mütter geworden sind. Also das waren einfach Sachen, die wir vorher nicht überlegen mussten. Und Rita hat damals zu mir gesagt, das ist aber auch totaler Quatsch, du arbeitest doch mit dem Computer und mit dem Telefon. Bei ihr war das anders zu dem Zeitpunkt. Wieso kann da ein Kind nicht mit im Raum sein? Da ist doch nichts Gefährliches bei. Ne? Das muss doch gehen. Und mein erster Gedanke war, ja, naja, weil du ja dieses Kind dauernd wickeln musst und dann haben die immer Hunger und dann wollen die immer, also da kann man sich ja nicht konzentrieren. Und dann meinte sie, ja, aber was ist, wenn jemand dabei ist, der sich kümmert? Und so kam die Idee zustande, auch weil wir das tatsächlich oft praktiziert haben. Ich habe dann gesessen und Bewerbungen geschrieben. Ich hatte ja keine Stelle. Und Rita hat mit unseren zwei Kindern auf dem Boden gesessen und die betreut und Windeln gewechselt und so. Und dann, wenn sie zur Arbeit musste, habe ich beide Kinder behalten. Und so kam die Idee tatsächlich zustande. Ich hatte dann damals die Idee meinem Bruder erzählt, der damals noch kein fertiger Architekt war, heute ist er das. Und der hat gesagt, naja, man könnte ja auch den Raum so ein bisschen so gestalten, also dass Schall gedämpft ist, dass es ruhiger ist und so. Man könnte den ja auch schön bunt machen, dass das so ein bisschen beschäftigt und so. Und solche Gedanken hatten wir dann ganz am Anfang. Und daraus ist das dann jetzt über die letzten, das war 2017, dass diese erste Idee war. 2018 habe ich dann die Firma formell juristisch gegründet. Und seitdem haben wir halt kontinuierlich daran gearbeitet, kann es gehen, wie kann es gehen, wie muss es gehen, was muss gegeben sein. Wir haben, ich glaube, in der ersten Hälfte 2020, also letztes Jahr, haben wir unsere, jetzt können wir sagen, unsere Sandburg-Architektin für uns gewonnen. Das ist die Romina Hafner aus Österreich. Die hat dieses großartige Modell, das rate ich jedem, wenn ich das sagen darf, auf unserer Webseite das 3D-Modell, durch das man durchlaufen kann, das hat sie konzipiert und erstellt. Und ich finde das bringt die Idee ins Leben. So, da kann man sehen, was wir uns vorstellen.
Ja, ja.
Genau. Daran haben wir gearbeitet. Und wir haben dann auch Anfang letzten Jahres vorm ersten Lockdown einen Konzeptbeweis durchgeführt. Das heißt, wir haben einen Raum eingerichtet, den wir natürlich nicht so einrichten konnten. Also wir konnten den nicht umbauen, der gehört uns nicht, so wie wir das jetzt machen würden für einen Piloten oder eine Hub, die dann auch voll funktionstüchtig ist. Das konnten wir damals nicht, aber wir hatten einen Raum und wir hatten Kinderbetreuung. Und dann haben wir über Facebook und andere soziale Medien Menschen gefragt, möchte jemand mitmachen, möchte das jemand ausprobieren? Also wir wollten bewusst Menschen haben, die nicht unsere Freunde sind, die uns nicht kennen, die nicht geneigt wären, Gutes zu sagen, obwohl es gar nicht so gut war.
Okay.
Und dann haben wir das Konzept ausprobiert mit 5 Elternteilen und 5 Kindern. Der Kleinste war damals 5 Monate alt, der Älteste war 2,5 Jahre alt. Und ja, und da, ich glaube, wir waren darauf vorbereitet, dass wir vielleicht hier und da ein bisschen schönen müssen, weil wir auch dachten, ja gut, der Raum ist ja jetzt auch nicht schallisoliert und vielleicht ist es dann doch zu laut und so. Und haben aber festgestellt, das macht alles sehr, sehr wenig, weil wenn kleine Kinder, also es ging ja um, oder es geht um U3 Kinder bei uns, wenn U3 Kinder Mama oder Papa da haben, plus jemanden, der sagt, komm, ich wechsle dir die Windel, komm, ich lese dir mal was vor, hast du Hunger, hier ist was zu essen, dann machen die so viel Krach nicht. Die lachen halt gelegentlich mal, was ja eher zur Hebung der Stimmung beiträgt. Die werden irgendwann mal müde, dann werden die ein bisschen quengelig. Aber es war jetzt nicht so, dass der Geräuschpegel, unsere Praktikantin damals, die auch nicht Mama ist, hat damals gesagt, das ist nicht lauter als in jedem anderen Großraumbüro auch. Und das war für uns nochmal die Bestätigung, dass wir uns nicht irgendwas Wildes ausgedacht hatten, was gar nicht funktionieren kann.
Okay. Das heißt, der Test war sehr erfolgreich. Also ihr habt gemerkt, okay, das Konzept geht wirklich auf. Und genau, also ihr habt jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne gerade laufen. Und das darfst du natürlich sagen, dass auf eurer Webseite dieses Modell ist. Und ich würde auch würde auch jedem raten, der jetzt zuhört, schaut auf die Webseite und geht da mal durch und schaut euch das an, weil ich selber bin total begeistert. Ich finde das super und hätte mir gewünscht, dass es sowas gegeben hätte, als meine Kinder so klein waren. Genau, also und genau die Crowdfunding-Kampagne, die habt ihr gestartet, um auch Geld zu sammeln, damit es vielleicht auch günstiger wird für die Endverbraucher, also die es dann tatsächlich nutzen würden, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja und nein. Also ja, ist eine klare personale Antwort. Ja.
Okay.
Nein, genau. Was wir mit der eigentlich ist unser Modell, dass idealerweise Großkonzerne oder auch Städte sich überlegen, in ihrem Großkonzern, in ihrer Stadt, ein Sandburg-Hub einzurichten und den Umbau des Raumes dann auch entsprechend bezahlen. Bei Großkonzernen wäre die Idee, wie halte ich Schlüsseltalente? Also das, wo es ursprünglich herkam für mich. Ne? Wenn ich jetzt Schlüsseltalente habe, ich weiß, dass die Eltern werden, das sagen die ja irgendwann mal, irgendwann melden die ja mal eine Elternzeit an, dass man dann sagen kann, du, wir hätten einen Platz frei in unserer Sandburg-Hub. Hättest du denn vielleicht Lust, irgendwie früher zurückzukommen oder willst du mal schauen, wie es läuft, wie das Kind so schläft? Das ist ja auch ein bisschen Kind und ein bisschen Mensch abhängig. Ne? Es gibt Kinder, die schlafen angeblich, habe ich gehört, nach 2 Monaten durch. Meins jetzt nicht, aber es ist ja schon auch ein bisschen davon abhängig, wie viel glaube ich, dass ich leisten kann, ne, wenn mein Kind relativ klein ist. Es ist ja nicht nur davon abhängig, dass logistisch irgendwie der Raum gegeben ist. Also für Großkonzerne wäre das die Idee, dass man Schlüsseltalente eben halten kann und dieses Wissen nicht verliert, dass die vielleicht auch ihre Elternzeiten anders gestalten. Also zum Beispiel für längere Zeit Teilzeit in Elternzeit machen und vielleicht auch nur einen Tag da sind, um die Kollegen zu beraten oder jeden Tag 2 Stunden oder wie auch immer. Und für Städte war oder ist die Idee, auch das ist übrigens auf unserer Webseite alles beschrieben unter für Partner, für Städte war die Idee, dass, also zum Beispiel Köln wirbt damit, dass es die Stadt der Entrepreneure ist, schreiben sie hier überall auf große Poster, dass man sagt, wir als Stadt richten einen Sandburg-Hub ein und wir kofinanzieren das für die Freelancer und Solo-Entrepreneure in unserer Stadt und machen dann so eine Rangfolge. Ne? Wenn ich Solo-Entrepreneur und alleinerziehend bin, dann kriege ich mehr Punkte und habe schneller einen Platz. Und wenn ich nicht alleinerziehend bin, aber beide selbstständig sind oder so, dann bin ich, oder wie auch immer, das kann die Stadt dann selber für sich entscheiden. Aber die Idee ist eben, dass diese Plätze gesponsert werden von entweder der eigenen Firma oder der eigenen Stadt, um eben einfach arbeitende Eltern zu unterstützen. Das ist eigentlich die Idee. Was wir auch noch als drittes Modell aufgeführt haben, wobei das sehr ähnlich des Großkonzernmodells ist, ist, dass man das natürlich auch in Coworking Spaces einrichten kann, wo ja häufig viele ganz kleine Firmen sitzen. Also nicht Solo-Unternehmer, aber Firmen, die vielleicht 3 Mitarbeitende haben. Die werden ja nicht alle 3 gleichzeitig U3-Kinder haben. Und selbst wenn, dann, wir brauchen so 5 bis 6 mindestens für eine Hub. Das heißt, dann könnte man eine geteilte Hub einrichten.
Genau. Ah, okay. Ja, super schöne Idee. Und die Crowdfunding-Kampagne, die läuft jetzt noch. Bis wann läuft die?
Die läuft noch bis Mitte April, bis zum 10., glaube ich. Nicht ganz genau im Kopf, aber wir hatten es insgesamt für 6 Wochen eingestellt. Das ist, glaube ich, relativ lange für eine Crowdfunding-Kampagne. Wir machen das halt zum ersten Mal. wir haben gedacht, wir geben uns selber noch ein bisschen Reaktionszeit zwischendurch, um ja, auf Kommentare, Fragen und so weiter reagieren zu können.
Okay, ja, super. Aber das heißt, wenn jetzt noch jemand sagt, das ist ein super tolles Konzept und das würde ich gerne unterstützen, dann findet derjenige auch auf eurer Homepage oder auf eurer Webseite einen Hinweis und kommt zu dieser Crowdfunding-Kampagne, oder?
Absolut. Auf unserer Webseite, auf allen unseren sozialen Medien, also wir sind ja auf Twitter, LinkedIn, Facebook, Insta und YouTube. Also man findet uns überall.
Sozusagen. Okay, super.
Und wenn ich da an der Stelle noch was sagen darf, wir haben nämlich auch total schöne Dankeschöns für diejenigen, die uns unterstützen. Zwei davon auch von arbeitenden Müttern produziert jeweils. Das eine ist eine Grafikdesignerin aus Südafrika, die für uns exklusiv ein Spiel entworfen hat für Kinder. Was man dann bekommt. Und das andere ist eine kleine gehäkelte Sandburg von einer arbeitenden Mama aus Österreich, das für uns auch exklusiv gemacht hat.
Ah ja, sehr schön, prima. Ich werde auch unter der Podcast-Folge in den Shownotes, so heißt es, werde ich auch nochmal die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu euch aufführen, damit auch jeder, der jetzt zuhört, das nicht nur gehört hat, sondern auch wirklich das nachlesen kann, auf die Links klicken kann. Genau. Na, wie kann ich mir denn jetzt das bei dir vorstellen? Du bist ja selber auch Mama, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, und hast dein Unternehmen gegründet 2017 und habe das Gefühl, du steckst da sehr viel Herzblut und auch wahrscheinlich viel Zeit rein. Wie funktioniert das für dich? Also wie hast du das mit deiner Tochter jetzt geregelt? Geht die in die Betreuung oder wie machst du das?
Ja, also ich arbeite ja tatsächlich ganz offiziell, arbeite ich an Sandburg nur freitags, weil ich die anderen 4 Tage ja noch einen bezahlten Job habe, der ja auch unter anderem Sandburg noch finanziert, weil sonst, also wir sind ja sozusagen komplett in Anführungsstrichen gebootstrapped, weil wir keine Finanzierung aufgenommen haben und auch den Anspruch haben, organisch zu wachsen und sozusagen aus unserem eigenen Antrieb, aus dem, was wir selber aufbringen können. Ich sage auch immer wir,
ja,
weil
genau.
Es tatsächlich ganz viele Leute gibt, die regelmäßig sehr, sehr viel Zeit und Expertise in Sandburg stecken und da für kein Geld kriegen können, weil wir gar keins haben. Alles, was wir an Ausgaben haben, kommen tatsächlich aus meinem Teilzeitgehalt. Und alles andere sind Menschen, die einfach von der Idee begeistert sind und da ganz, ganz viel Herzblut und ganz viel Expertise reinstecken.
Okay.
Die kann man auch mal auf unserer Webseite, zumindest ein paar von denen, die stellen, eigentlich dabei sind, kann man auf der Webseite sehen. Dann gibt es aber noch bestimmt 10 andere Leute, die zum Beispiel auch für die Crowdfunding-Kampagne Social Media Posts gemacht haben. Und zwar in Südafrika, England, Österreich und Dänemark. Das sind auch die Orte, wo unser festes Team sitzt. Also wir sitzen in England, Deutschland, Dänemark und Österreich im Moment. Und sind auch also mit den Hubs geografisch nicht gebunden. Also für die Crowdfunding-Kampagne haben wir jetzt gesagt, wenn wir das Geld zusammenbekommen, dann wäre die in Köln aus dem einfachen Grunde, dass ich in Köln bin und ich dann ein Auge drauf haben könnte und mitkoordinieren könnte und so weiter. Aber letztendlich sind die geografisch nicht gebunden und wir haben schon den Anspruch, uns, also wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann haben wir den Anspruch, zumindest in Europa Innovation in die Kinderbetreuung zu bringen. Also ich will nicht sagen, eine Revolution zu verursachen, aber zumindest eine Revolution zu starten. Also es ist uns auch ein ganz klares Anliegen, dass andere Leute auch anfangen, innovativ darüber nachzudenken. Und zum Beispiel unser Konzept funktioniert jetzt nur für Leute, die in Büros sitzen. Vielleicht hat jemand ein cooles Konzept für Leute, die auf dem Bau arbeiten oder für Leute, die, weiß ich nicht, Schreiner sind und mit Gerätschaften arbeiten, die gefährlich sind. So, da wir hoffen einfach, dass es Leute dazu anregt, mal anders zu denken als das, was wir die letzten 100 Jahre ungefähr gemacht haben.
Also das heißt, ihr hättet schon gern, dass auch die Sandburg in weiteren Städten, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich auf der ganzen Welt letztendlich entstehen können.
Ja, also ich backe ganz kleine Brötchen und sage erstmal Europa, aber tatsächlich habe ich weiß noch, wie ich damals ich hatte so ein paar Leute bezahlt, die mir geholfen haben mit den rechtlichen Sachen, als ich die Firma gegründet habe. Und da hat mich einer der Berater hat mich gefragt, was ist denn Ihre Vision? Und ich habe gesagt, die Vision ist, dass das Logo so erkennbar ist wie das goldene M. Und da hat der gute Mann laut gelacht und hat gesagt, also an Ambitionen mangelt es Ihnen zumindest mal nicht. Und das stimmt auch. Also es geht uns, die Byline von Sandburg ist ja auch Work-Life-Combination. Und das war die ursprüngliche Vision, dass wir, oder das ist weiterhin die Vision, dass wir nicht dabei bleiben, uns um U3-Kinder zu kümmern, sondern dass wir das Konzept noch viel weiter denken eines Tages. Also auch für ältere Kinder, für Grundschulkinder und möglicherweise für das, was auch viele Frauen in meinem Alter speziell ja haben. Wir haben auf der einen Seite kleine Kinder, auf der anderen Seite haben wir alte Eltern, die Hilfe brauchen. Wie kann man das weiterdenken?
Ja, spannend. Und ich finde, das ist eine ganz großartige Vision. Und wie, genau, um nochmal auf deinen Teilzeitjob zu sprechen zu kommen, wie viele Stunden arbeitest du dann aktuell?
Also ich arbeite 75%, das sind, glaube ich, ungefähr 32 Stunden nach dem, genau, in dem, wie ich es nenne, in dem bezahlten Job.
Okay, ja, das ist aber auch schon, relativ viel, wenn man bedenkt, dass du dann auch noch Zeit in die Sandburg natürlich investierst und deine Tochter geht, nehme ich mal an, in den Kindergarten, die ist jetzt noch nicht im Schulalter, ne? Die ist noch Kindergartenalter. Genau. Die wird in den Kindergarten gehen. Und hast du sonst weitere Unterstützung?
Also ich habe ganz viel Unterstützung von ganz vielen Ecken natürlich. Also zum einen bin ich nicht alleinerziehend. Das ist manchmal geht das in der Kommunikation unter. Mein Mann ist hier, der ist auch der Vater meiner Tochter und auch ganz verliebt. Er ist auch Vollzeit beschäftigt. Das heißt, manchmal ist es eine Sache von, ich brauche jetzt noch eine Stunde, weil ich bin noch in dem Meeting, kannst du und so. Das haben, denke ich, alle Eltern, die zu zweit sind, diese diese Verhandlungen. Dann muss ich sagen, dass mein bezahlter Job, meine Arbeitgeberin in meinem bezahlten Job ist, also es ist eine öffentliche Organisation, die ganz viel Wert auf Familienfreundlichkeit legen. Also es war für mich anfangs, als meine Tochter war nicht von Anfang an gut untergebracht in irgendeiner Betreuung, weil es ja auch immer nicht so einfach ist tatsächlich. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber in Köln ist es auch nicht so einfach, Betreuung zu finden. Ich hatte meine Tochter sehr oft dabei bei der Arbeit. Kein Problem. Also ich hatte einen Chef, der das hundertprozentig unterstützt hat und das auch so vorgelebt hat. Also der hat selber 3 Töchter und hat dann gesagt, ich muss jetzt gehen. Die Schule von meinem Kind hat angerufen, der geht nicht gut, ich gehe die jetzt abholen. Das heißt, man hatte auch so richtig das Gefühl, okay, das ist völlig in Ordnung, dass mein Kind jetzt hier sitzt und da irgendwas macht in der Ecke. Auch die Geschäftsführung hat da immer allervollstes Verständnis für gehabt. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit unserem Geschäftsführer vor, ich glaube, 2 Jahren in seinem Büro saß. Meine Tochter war halt noch sehr klein, war noch in Windeln, hatte ein nicht so gut riechendes Geschäft in diese Windel produziert und wir saßen eben im Büro des Geschäftsführers, auch kein kleines, ist keine kleine Organisation, sind schon 700 Mitarbeitende. Und der Geschäftsführer macht wortlos das Fenster auf und redet weiter. Also es war, da habe ich auch viel Unterstützung erfahren. Dann von der schon erwähnten Rita, die ja eben Sandburg sozusagen, also die ursprüngliche Idee hatte. Tatsächlich muss man ihr da den Credit für geben. Und sie hat mir auch super viel geholfen am Anfang. Vor allem als zu der Zeit war mein Mann viel unterwegs beruflich und konnte mir nicht so viel helfen. Und dann habe ich noch das Glück, im Moment wohne ich sehr nah an, also wir wohnen jetzt ja in Köln und mein Bruder und seine Frau mit einer gleichaltrigen Tochter und einem kleinen Sohn wohnen ganz in der Nähe. Auch die waren vor allem meine Schwägerin, muss ich sagen, war mir eine extrem große Hilfe, anfangs auch mit Sandburg, wenn ich abends irgendwo hin musste, irgendwie pitchen musste oder zu irgendeinem Start-up-Event gegangen bin, hat sie sich oft bereit erklärt, herzukommen und irgendwie mein doch sehr anhängliches Kind zu betreuen und neben ihr im Bett zu liegen und aufzupassen. Also ich hatte sehr viel Unterstützung.
Ja, das ist sehr schön. Unterstützung ist auch richtig wichtig, glaube ich. Gerade wenn man ein Start-up gründet und da seinem Herzen so ein bisschen folgt, ne? Ist ja wie so ein zweites Baby eigentlich, so ein bisschen wahrscheinlich, ne?
Das zweite Baby inspiriert von dem ersten Baby, genau.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, ganz toll. Und ja, jetzt habe ich noch zum Ende des Interviews habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Du, ja, wenn jetzt eine ganz junge Mama zu dir kommen würde, die jetzt gerade frisch ihr Baby bekommen hat und sagt, du Julia, du bist Unternehmerin, du bist Mama und kriegst das alles und arbeitest auch noch Teilzeit. Du machst so viele Dinge und kriegst das alles so toll unter einen Hut. Welche 3 Tipps kannst du mir denn mitgeben, dass ich das auch so gut vereint bekomme, dass ich weiter meinen Job ausüben kann und trotzdem Mama sein kann? Was würdest du denn dieser Mama für 3 Tipps mitgeben?
Also ich glaube, erstmal ist es total wichtig, dass man auf sich selber hört. Also ich glaube, dass einem, gerade wenn man, wie gesagt, ich kann nur von einem ersten Kind reden, weil ich eben nur ein erstes sozusagen habe. Ich glaube, es werden einem ganz viele Dinge geraten und jeder meint irgendwie eine Meinung dazu zu haben, wie du am besten Mama bist. Ich glaube, mir hätte es geholfen, hätte mir jemand gesagt, hör da drauf, was du denkst und wie sich das für dich anfühlt, weil das ist das Richtige. Ich glaube, man kennt sein Kind selber am besten. Man kennt sich auch selber, also sich selber am besten und sollte mit dem gehen, was einem das Gefühl sagt, weil ich glaube, dass das richtig ist, vor allem ganz am Anfang. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, was mir hilft, oder was mir schon immer geholfen hat im Beruf, aber auch um mein Privatleben und meinen Beruf unter einen Hut zu bringen, abgesehen von der Unterstützung natürlich, die man ja entweder hat oder nicht, Ich nenne das mein Schubladendenken in Anführungsstrichen. Das hört sich erstmal an wie, die kann aus ihrer Schublade nicht raus. Aber für mich ist es total wichtig. Ich strukturiere meinen Tag so, und das habe ich auch schon vor Kind gemacht, aber das mache ich jetzt noch viel intensiver, dass ich sage, von 8 bis 10 mache ich das. Von 10 bis 11 mache ich das, und ich packe das in so kleine Pakete, und dann konzentriere ich mich in diesen 2 Stunden, in dieser Stunde, in dieser Dreiviertelstunde, die ich dazu zur Seite gestellt habe, konzentriere ich mich nur auf diese eine Aufgabe. Und wenn die 2 Stunden, 1 Stunde 45 Minuten um sind, und mache das nächste. Egal, ob das fertig ist, egal, ob ich da noch mehr hätte zu machen können, egal, ob das jetzt perfekt und super ist oder nicht, weil so nutze ich meine Konzentration am besten. Und das gilt dann aber auch für, jetzt verbringe ich Zeit mit Maya, meiner Tochter. Und dann gehe ich nicht ans Telefon, und dann beantworte ich keine E-Mails, und dann bin ich einfach nicht da, weil ich dann bei Maya bin. Und das lässt sich natürlich viel einfacher so machen, wenn das Kind betreut ist, und oder wenn man so eine Situation hätte schon, wie ein Sandburg-Hub.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind, ja, finde ich ganz großartig und das, ja, ich glaube, jede Mama kann unterschreiben, dass selbst wenn jemand kein Fan von Organisation und Struktur war vor Mama sein, ohne Struktur und Organisation kommt man nicht weit als
Ja, das
Mama.
stimmt.
Ja.
Das stimmt wohl.
Ja. Liebe Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Ich muss es nochmal sagen, ich finde dieses Konzept des Sandburg-Hubs großartig und es ist toll, dass da jemand so vorangeht und auch sagt, ich möchte da was verändern, auch im Denken verändern und andere mit dieser Idee mitziehen, finde ich ganz toll. Und ich glaube, dass es solche Konzepte und solche Denkweisen noch viel mehr geben sollte, damit sich auch wirklich was verändert. Und gerade im Hinblick vielleicht auch darauf, dass wir ja beide Töchter haben und wir uns wahrscheinlich wünschen beide, dass es irgendwann mal anders sein wird für die.
Ja, genau das. Genau
Ja.
das.
Ja, vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und hoffe, dass ganz viele jetzt auch euer Konzept anschauen und bei eurer Crowdfunding-Kampagne mitmachen.
Ja, das habe ich natürlich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Tschüss!
Ciao.
Schön, dass du heute wieder dabei warst bei einer neuen Folge und ich hoffe sehr, dass dir diese inspirierende Geschichte genauso gefallen hat wie mir. Falls ja, dann hinterlasse mir doch gerne eine Bewertung bei iTunes und abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Erzähle auch gerne anderen Mamas vom Podcast Mom at Work. Wenn du noch mehr Tipps und Impulse rund um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf bekommen möchtest, dann folge mir sehr gerne auf Instagram miriam.ringel oder komm in meine Facebook-Gruppe Mom at Work. Ich wünsche dir nun einen wundervollen Tag. Bis bald, deine Miriam.